Ich beginne mit einem Zitat von Georg Simmel. Das war ein deutscher Philosoph und Soziologe im letzten Jahrhundert, der sich immer wieder die Frage gestellt hat, was macht den Menschen eigentlich aus? Und was macht den Menschen zum Menschen? Und da hat er auch was, wie ich finde, sehr Spannendes über den Trost geschrieben. Der Begriff des Trostes hat eine viel weitergehende, tiefere Bedeutung, als man ihm bewusst zuzuschreiben pflegt. Der Mensch ist ein trostsuchendes Wesen. Trost ist etwas anderes als Hilfe. Diese sucht das Tier. Aber der Trost ist das merkwürdige Erlebnis, das zwar das Leid bestehen lässt, aber sozusagen das Leiden am Leiden aufhebt. Der Mensch ist ein trostsuchendes Wesen. Trost suchen wir als Menschen schon bevor wir sprechen können. Schon als kleine Kinder, schon als Säugling sucht man Trost bei seinen Eltern. Trost sucht man, wenn man gerade hingefallen ist und sich das Knie aufgeschlagen hat. Trost sucht man in ganz vielen Situationen, wenn man eine 6 in Mathe hatte, wenn man das erste Mal unglücklich verliebt ist, wenn das Haustier gestorben ist, wenn man seine Ausbildung abgebrochen hat. Ich suche Trost, wenn ich krank bin. Und ich suche auch Trost, wenn ich erfahre, dass geliebte Menschen in meinem Umfeld krank werden. Trost sucht man bei der Scheidung der Eltern. Und Trost brauche ich, wenn ich jemanden verloren habe. Auch wenn es noch so erwartbar war, dass Oma bald stirbt. Und Trost fände ich gerne, wenn ich trostlos bin, wenn ich untröstlich bin, wenn das Leben manchmal sinnlos scheint, wenn es keinen Grund gibt, heute aufzustehen, wenn der Tag, die ganze Woche, vielleicht sogar der ganze Monat und das ganze Jahr eine einzige Enttäuschung sind. Trost, das haben wir gerade gehört, suchen Menschen angesichts von Krieg und Gewalt, angesichts von Verfolgung und Gefangenschaft. Was sucht man da eigentlich, wenn man Trost sucht? Was meint man damit, wenn man rückblickend sagt, das hat mich getröstet? Im Neuen Testament wird häufiger vom Trost und vom Trösten gesprochen und da steht meistens ein griechisches Wort, das heißt Parakalein. Und das heißt wörtlich übersetzt, das finde ich ganz spannend, so viel wie jemanden herbeirufen, jemanden an seine Seite rufen. Und es hat unterschiedliche Bedeutungen, dieses Wort. An manchen Stellen in der Bibel kann es bitten heißen, an manchen Stellen kann es ermahnen heißen, aber an ganz vielen Stellen heißt es trösten. Und das ist deswegen so, weil dieses Wort Parakalein, das ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes für trösten. Das hebräische Wort für trösten heißt Naham. Das kennt ihr vielleicht aus dem Namen Nehemia. Da steckt das drin. Das heißt, der Herr tröstet. Da kennt man das vielleicht, ja. Und dieses Wort trösten, das wird uns gleich im heutigen Bibeltext ganz häufig begegnen. Deswegen diese kurzen Gedanken. Und was man mitdenken kann, wenn man jetzt gleich die ganze Zeit dieses Wort trösten und Trost hört. In der Bibel findet sich kein Wort für Seelsorge. Also kein Wort, das gleichbedeutend ist mit dem heutigen Wort von Seelsorge. Aber wenn in der Bibel es ein Wort gibt, das Seelsorge beschreibt, dass dasjenige beschreibt, was wir heute unter Seelsorge verstehen, dann ist es dieses Wort Parakalein, dieses Wort für Trösten. Der Apostel Paulus eröffnet den 2. Korintherbrief mit folgenden Sätzen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zum Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Das war eine ganze Menge Trost und Trösten. Besonders wichtig finde ich die allererste Wendung. Paulus fängt an und spricht, gelobt sei Gott, der Gott allen Trostes. Für Paulus ist Trost und Trösten zuerst eine Sache Gottes. Gott ist ein Gott, der die Menschen tröstet. Damit fängt hier alles an. Und davon kann man in der ganzen Bibel sehr viel lesen, besonders im Buch Jesaja und im Buch der Psalmen. Paulus spricht hier aber nicht über was, was er selber nicht kennt, sondern er spricht hier von einer eigenen Erfahrung. Paulus hat den Trost Gottes erfahren. Und zwar wo und wie, das verrät uns die zweite Aussage. Paulus schreibt, gelobt sei Gott, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Paulus hat den Trost Gottes erfahren. In Bedrängnis, was könnte Bedrängnis sein? Bedrängnis, das sind so Situationen, wo man nicht mehr weiter weiß. Das sind Situationen, wo man echt am Ende ist. Das hat Paulus erlebt, sogar mit Bedrohungen von außen. Paulus hat Todesgefahr erlebt. Er hat gedacht, es ist zu Ende. Wenige Verse weiter schreibt er, ich war völlig verzweifelt. Ja, völlig am Ende. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Genau in solchen Situationen steckte Paulus. Und in solchen Situationen hat er erlebt, wie Gott eingreift und ihn rettet und ihn herausreißt. Für Paulus gehört der Trost Gottes und das rettende Handeln Gottes ganz nah zusammen. Gott tröstet und Gott rettet. Und daher verbindet Paulus den Trost Gottes auch mit dem Leiden und Sterben Jesu Christi und seiner Auferstehung. Ja, für Paulus ist der Gedanke, so wie Gott der Vater Jesus Christus nicht im Tod gelassen hat, sondern auferweckt hat, so habe ich Paulus erfahren, dass Gott mich nicht in der größten Todesgefahr und Verzweiflung hat umkommen lassen, sondern mich daraus errettet hat. Wer wünscht sich das nicht, so eine Erfahrung? Den rettenden Trost Gottes. Aber halten wir noch mal kurz inne. Der Erfahrung des rettenden Trostes geht etwas voraus. Bedrängnis, Leid, Schmerz, Verzweiflung und sogar die Angst vor dem Tod. Paulus formuliert, wie ich finde, eine gravierende, eine schon auch herausfordernde Schlussfolgerung. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Für Paulus gehört beides zusammen, die Bedrängnis und der Trost, das Leid und die Errettung aus dem Leid. Und beides, Bedrängnis und Trost, beides verbinden diesen Paulus mit Jesus Christus. Das ist seine Erfahrung. Das macht seinen apostolischen Dienst aus, dass er auch im Leiden verbunden ist mit Christus. Zum Leben als Christ, das ist für Paulus klar, gehören Situationen, in denen man richtig verzweifelt ist, aus denen es keinen Ausweg gibt, mit denen man nicht alleine fertig wird. Zum Leben als Christ und zum Leben als Christin gehören Situationen, in denen man den Trost Gottes bedarf. Und damit kommen wir zum schwierigen Teil in dieser Predigt. Denn eins ist ja klar. Ich bin nicht Gott. Und dieser Trost Gottes, von dem hier die Rede ist, den kann ich erstmal niemandem geben. Es hat ja kein Mensch Jesus Christus aus den Toten auferweckt, sondern Gott selbst. Diese Art von Trost, die habe ich nicht einfach dabei, die kann ich nicht einfach machen. Und wie ist das, wenn wir gehört haben, Gott ist der Gott allen Trostes? Wie können wir jemanden trösten? Und was würde das eigentlich heißen, wenn man jemanden tröstet? Und überhaupt das mit dem Trost und dem Trösten ist auch so eine Sache. Es gibt ja nicht nur das Trösten in unserem Leben, sondern es gibt auch das Vertrösten. Ich weiß nicht, ob euch jetzt spontan so richtig tröstende Sätze einfallen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ihr alle vertröstende Sätze kennt. Die Zeit heilt alle Wunden. Außer die, an denen Leute verbluten. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber immerhin stirbt sie. Und wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich eine neue. Vielleicht halt nicht für dich. Alles hat einen Sinn, alles hat ein Ende oder anders gesagt, wart halt einfach ab. Die bis heute vielleicht schwierigste Anfrage an den christlichen Glauben lautet, ist dieser Glaube eigentlich selber etwas anderes als eine große Vertröstung? Oder wie es Karl Marx gesagt hätte, Religion ist das Opium des Volkes. Der Glaube an Gott, ein Betäubungsmittel für den Schmerz, für das Leid und das Unglück dieser Welt. Vertröstung statt Trost. Das gibt es auch und das gibt es gerade im Namen Gottes. Und spannenderweise beklagt sich sogar in der Bibel jemand darüber. Und zwar ein gewisser Hiob. Der beklagt sich über solche Vertröstungen im Namen Gottes. Hiob, der hat selber schreckliches Leid erlebt und der hat furchtbar angefangen zu klagen. Ganz furchtbar. Der verflucht den Tag seiner Geburt. Der wünscht sich, tot zu sein. Der klagt Gott selbst an, weil er nicht versteht, warum er so sinnlos und so furchtbar leiden muss. Und es sind seine Freunde, Hiobs Freunde, die zu ihm gekommen sind, die, nachdem sie erstmal mit ihm geschwiegen haben, was erstmal eine gute Sache war, angefangen haben, ihn mit frommen und gottesfürchtigen Reden zu antworten. Die angefangen haben, fromme und gottesfürchtige Reden an ihn zu richten. Die versucht haben, sein Leid zu erklären. Und das geht so eine Weile hin und her und irgendwann platzt Hiob dann aber auch wirklich der Kragen. Und er sagt zu seinen Freunden, dergleichen habe ich oft gehört. Ihr seid allesamt leidige Tröster. Haben die geistreichen Worte ein Ende? Oder was reizt dich zur Antwort? Auch ich könnte reden wie ihr. Befände sich nur eure Seele an meiner Stelle, da wollte ich Worte gegen euch zusammenreimen und den Kopf schütteln über euch. Ich wollte euch mit meinem Mund stärken und mit dem Trost meiner Lippen euren Schmerz lindern. Oder mal nicht so poetisch gesagt, ihr seid schlechte Tröster, meine Freunde. Weil was ihr mir erzählt, das kann ich mir auch erzählen. Das kann ich mir auch erzählen, wenn ich an eurer Stelle wäre, wenn es mir gut gehen würde. Und wenn ihr an meiner Stelle wärt, wenn es euch dreckig gehen würde. Das sagt Hiob seinen Freunden, die ihnen gerade mit vermeintlichen Trost begegnet sind, die versucht haben, ihn zu trösten, die mit Reden, die auf Gott verweisen, auf seine Gerechtigkeit, auf seine Größe, seine unbekannten Wege und Pläne. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du diese Erfahrung im Leben mal gemacht hast, dass man ziemlich Schlimmes erlebt, dass man ziemlich sinnlos leidet und alles, was man bekommt, sind fromme Sätze oder Durchhalteparolen oder Erklärungen. Ich muss sagen, ich habe oft solche Sätze gehört, auch in den schlimmsten Momenten. Aber getröstet haben die mich nie. Warum sind solche frommen Sätze, warum sind so viele Durchhalteparolen und Erklärungen häufig kein Trost? Vielleicht nicht mal die Motivationssprüche, die man sich selber sagt. Das ist deswegen der Fall, weil sie das Unglück, die Trauer, den Schmerz überdecken wollen, weil sie darüber hinweg trösten wollen, wegerklären wollen, weil sie es betäuben wollen. Aber Betäubung ist kein Trost, so wie Opium kein Trost ist. Das hilft vielleicht mal kurz gegen den Schmerz. Das kommt aber wieder. Das ist so, wie wenn man ein Kind, das sich die Beine aufgeschlagen hat, wenn man das versuchen würde, damit zu trösten, dass man ihm möglichst schnell ein möglichst starkes Schmerzmittel gibt. Oder wie ich gehört habe diese Woche, was eine andere Person erzählt hat, sie hat noch erfahren, dass Kinder immer, wenn sie sich verletzt haben, vor allem ein Stück Süßigkeit bekommen haben, dass sie sozusagen Ruhe geben. Das ist kein Trost. Das ist Vertröstung. Aber warum eigentlich diese Vertröstung? Vielleicht kennst du auch das andere. Da erzählt dir jemand furchtbare Dinge. Er erzählt von seinem schrecklichen Leben. Er erzählt von dem Leid und den Ungerechtigkeit, die er erlebt hat. Und während er es erzählt, fängt es so an, im Kopf zu rattern. Und man ist so hektisch auf der Suche. Ich brauche jetzt eine gute Antwort. Was könnte man denn jetzt Schlaues drauf sagen? Was wäre denn vielleicht motivierend, tröstend in dieser Situation? Vielleicht sogar ein tröstendes Bibelwort. Warum ist das so? Warum rattert es häufig so in einem, wenn man das Leid des anderen hört? Und warum kommt man so oft auf diese Motivationssprüche, auf so Erklärungen, fromme Sätze zurück? Ich glaube, das ist deswegen der Fall, weil man es eigentlich nicht ertragen kann. Weil man es manchmal nicht ertragen kann, den anderen zu hören. Weil man es nicht ertragen kann, das Leid und das Unglück des anderen, weil man manchmal den anderen nicht ertragen kann. Und zwar deswegen, weil seine auswegslose Situation, wenn ich sie an mich heranlasse, mich selber in eine auswegslose Situation bringen würde. Und vielleicht kennt ihr sogar das Folgende. Könnt mal drüber nachdenken. Manchmal erzählen einem Menschen gerade deswegen von ihrem Leid und ihrem Unglück, weil sie darauf zu warten scheinen, dass man es erklärt. Dass man einen frommen Satz sagt, dass man eine Antwort gibt, die irgendwie alles glatt bügelt. So dass man wirklich dazu hingerissen ist, auch so eine Antwort, so einen frommen Satz zu sagen. So wie ein Kind, das immer zur Vertröstung eine Süßigkeit bekommen hat, beim 100. Mal auch nur noch die Süßigkeit verlangt, weil es davon ausgeht, dass es sonst nichts anderes bekommt. Man kann sich fragen, und man soll sich meines Erachtens fragen, ob es in jedem Fall richtig ist, dem anderen eine solche Antwort zu geben. Und es ist sogar manchmal so, dass man sich selbst mit vielerlei Motivationen und Erklärungen trösten will und tröstet. Und auch hier kann man sich manchmal fragen, ob das in jedem Fall ein guter Umgang mit sich selbst ist und ob man mit sich selbst die eigenen Fragen und die eigene Trostlosigkeit damit ernst nimmt. Worin könnte echter Trost bestehen? Worin könnte echter Trost bestehen? Der Apostel Paulus spricht vom Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir auch trösten können, andere, die auch im Bedrängnis sind, und zwar mit genau dem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Der Trost, mit dem wir andere trösten können, ist der Trost, mit dem wir selber getröstet werden. Wenn ich einen anderen trösten will, muss ich selber jemand sein, der in seinem Leben Trost bedarf. Wenn ich aber selber jemand bin, der getröstet werden muss, dann bin ich auch ein Mensch, der an der einen oder anderen Stelle in seinem Leben trostlos war, trostlos ist und trostlos sein wird. Dann bin ich auch jemand, der mit seinem eigenen Leben, mit seinen eigenen Enttäuschungen und mit seinem eigenen Unglück nicht alleine fertig wird. Wenn ich jemand wäre, der mit seinem Leben selber alleine fertig wird, wenn ich jemand bin, der einfach keinen Trost bedarf, dann wäre die Frage, was gebe ich dem anderen eigentlich? Ich gebe ihm auf jeden Fall etwas, was ich selber nicht brauche. Echter Trost setzt voraus, dass es eigentlich keine zwei Gruppen gibt. Dass es nicht die einen gibt, die getröstet werden müssen, und die anderen, die trösten. Sondern dass es eigentlich nur eine Gruppe gibt. Von trostsuchenden Menschen, von Menschen, die Trost brauchen, und das sind die Menschen, die trösten. Das sind die gleichen. Zum Trösten brauchst du nicht zuallererst gute theologische Erklärungen, die frömmsten Worte und die besten Antworten. Was dich und was mich zum Trösten befähigt, das ist der Trost Gottes, den wir empfangen haben. Anders gesagt, es ist gerade unsere Schwachheit, unsere Verletztheit, unsere Ohnmacht und unsere Unfähigkeit, mit unserem Leben allein fertig zu werden. Es ist dieser Trost, den wir selber brauchen. Es ist die Erfahrung, getröstet zu werden, die es uns ermöglichen, dass wir andere trösten. Das macht übrigens auch diesen Gott zum Gott allen Trostes. Nicht, weil Gott der allmächtige, allwissende Planer im Himmel ist, sondern weil er Gott am Kreuz ist, weil er die Schwachheit, die Verletztheit, die Ungerechtigkeit und Ohnmacht selbst in seinem Sohn Jesus Christus erträgt, und zwar ohne Opiate und ohne Vertröstung. Deswegen ist er der Gott allen Trostes. Ich denke daher, das Trösten beginnt nicht damit, dass ich dem anderen aus seinem Leid herausführe, sondern Trösten heißt zuerst, ich folge dem anderen. Ich folge dem anderen hinein in sein Leid, auch in seine Verzweiflung. Im Trösten, da trete ich nicht von oben als der große Retter zum anderen heran, sondern im Trösten stelle ich mich an die Seite des anderen. Ich stehe neben ihm. Und solche Situationen können dazu führen, dass wir vielleicht gemeinsam einen Weg herausfinden. Vielleicht fallen uns keine perfekten Antworten ein, aber vielleicht finden wir gemeinsam Worte, mit denen wir weiterleben können. Vielleicht auch Worte aus der Bibel, die ich nicht ins Tal des Leides als perfekte Antworten hineingeschmissen habe, sondern die ich mit dem anderen erst finden muss, die ich mit dem anderen prüfen muss, von denen ich mit dem anderen schauen muss, ob sie uns herausziehen, ob sie uns tragen. Echter Trost lebt davon, dass das Leid, der Schmerz und auch die Klage des anderen nicht überdeckt werden. Echter Trost beginnt damit, dass man das Leid, die Klage, den Schmerz des anderen gerade erträgt. Der Apostel Paulus hätte das Imitatio Christi genannt, die Nachahmung Christi. Paulus hätte gesagt, im Ertragen des Leid des anderen werden wir Christus ähnlicher. An jeder trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Der Mensch ist ein trostbedürftiges Wesen. Ich bin ein trostbedürftiges Wesen. Ich brauche andere Menschen, die mir beistehen, die mein Unglück und mein Leid hören, auch wenn es manchmal schrecklich ist, die es mit mir tragen, weil ich ein Mensch bin, der mit seinem eigenen Leben und dem Unglück darin nicht alleine fertig wird. Ich brauche diesen Gott. Ich brauche den Gott allen Trostes, der mich gerade in meinem Leid bewahrt, der sich zeigt, der mit mir leidet und mich rettet. Und ich denke, das sind nicht Sätze, die nur für die gelten, die Trost brauchen, sondern ich denke, das sind die Sätze, die man auch und gerade zu sich spricht, wenn man jemand anderen trösten will. Ich bin ein trostsuchender, trostbedürftiger Mensch, gerade dann, wenn ich versuche, dich zu trösten. Der Apostel Paulus schreibt seine großen Worte vom Gott allen Trostes an die Gemeinden in Korinth, die mittlerweile relativ wenig von seiner Theologie, vor allem relativ wenig von seiner Theologie des Kreuzes halten. Aufgrund einiger neuerer Missionare hat sich eher die Hoffnung auf ein etwas triumphalistischeres Glaubensleben durchgesetzt. Der Apostel Paulus hat daher ganz schön an Ansehen verloren, wird für schwach gehalten und die Leute zweifeln an seiner Berufung zum Apostel. Es sind Gemeinden, die vielleicht denken, dass das neue Leben in Christus vor allem ein Leben ist, das genau diejenigen Situationen nicht kennt, in denen man des Trostes bedarf. Dem hält Paulus entgegen, dass ein Leben mit Christus ein Leben aus dem Trost Gottes ist, weil es auch ein Leben ist, zu dem Ausweglosigkeit, Leiden, Verzweiflung und Todesangst gehören. So ein Leben lebt zumindest der Apostel Paulus. Und gerade in einem solchen Leben hat er den Trost Gottes erfahren. Denn Gott ist der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch andere trösten können, die in Bedrängnis stecken. Und zwar genau mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden durch Gott. Ich glaube, als Christinnen und Christen sind wir immer unterwegs als trostsuchende Menschen, als getröstete Menschen und als tröstende Menschen. Ich würde sagen, wir sind immer tröstende Getröstete. Und wir sind immer getröstete Tröstende. Amen.